Wofür steht der Dom, wenn er nicht mehr für die Religion steht? Denn die große Mehrheit der Menschen, die heute die Metropolitankirche des Erzbistums aufsuchen, kommt nicht aus Glaubensgründen. Wofür steht also der Dom? Das fragt Andreas Rossmann. Bis 2017 war er Feuilleton-Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und hat jetzt sein Buch veröffentlicht mit einem Resümee seiner Berichterstattung über Köln aus mehr als 30 Jahren Tätigkeit für die FAZ. Der Kulturkorrespondent lebt in Köln, trinkt aber kein Kölsch und hat sich einen nüchternen Blick auf die Stadt bewahrt, so heißt es auch im Klappentext. Das kann nur Köln sein, ein Glossar, so heißt sein Buch. Ich freue mich, dass Andreas Rossmann im Domradio zu Gast ist. Guten Tag.
Guten Tag.
In dem Text Die Wucht am Rhein stellen Sie diese Frage: Wofür steht der Kölner Dom? Wofür steht er denn?
Ja, er steht für vielleicht gar nichts mehr, sondern ist eine Projektionsfläche für alle möglichen Ansprüche, Illusionen, Wünsche. Die ausführliche Frage ist natürlich eine, die die Historie aufrollt, für die der Dom in der Geschichte gestanden hat und für manche immer noch auch steht. Er hat sicher ganz verschiedene Bedeutungen. Der Grundstein wurde 1248 gelegt als Gotteshaus. Er ist zugleich ein architektonisches, kann man sagen, Wunderwerk, also ein ästhetisches Gebilde. Er steht für eine sehr avancierte Kunst. Er ist das größte Gotteshaus, die größte Kirche diesseits der Alpen. Und er hat in der Geschichte ganz verschiedene Bedeutungen angenommen, aufgetragen bekommen. Ich nenne nur mal die der Einheit der Nation, also als der Dom Anfang des 16. Jahrhunderts, um 1520, wurde die Bautätigkeit eingestellt. Als dann etwa 1840 nach einem fast 30-jährigen Anlauf der Baubetrieb wieder aufgenommen und der Dom vollendet wurde, das geschah schließlich im Jahr 1880, stand der Dom ganz klar auch für die Einheit Deutschlands. Und es ist ja auch kein Zufall und nicht ohne Ironie, dass es die Preußen, eigentlich die Protestanten waren, die die Domvollendung vorangetrieben haben. Schon dadurch steht der Dom natürlich auch im Grunde für die Einheit der Religionen, der christlichen Religionen.
Aber es hat doch auch etwas, dass er jetzt befreit ist von all diesen Projektionen. Also er steht nicht mehr für den Nationalstolz. Er kann jetzt ganz für sich stehen. Er kann einfach für jeden da sein.
Genau. Heute ist es so, dass eine Minderheit der Besucher zum Gottesdienst in den Dom gehen. Er ist das meistbesuchte Denkmal, der meistbesuchte Ort Deutschlands. 6 Millionen, 7 Millionen Besucher im Jahr. Und er ist frei von all diesen Ansprüchen. Er ist im Grunde dadurch auch autonom. Er ist selbstständig und er kann nicht mehr in Besitz genommen, instrumentalisiert werden. Das zeichnet ihn eigentlich auch nochmal aus als großes Kunstwerk. Und er ist natürlich auch etwas, wenn Sie sich dem Dom nähern, ich mache das besonders gern, von dem U-Bahnhof, Dom, Hauptbahnhof, wenn Sie da mit der Rolltreppe hochfahren, dann werden Sie schier erschlagen durch den Anblick des Domes. Er ist ein architektonisches Bauwerk, das den Maßstab bricht, das für sich steht, das unvergleichlich ist. Er beeindruckt immer wieder auch denjenigen, der sich vielleicht jeden Morgen ihm nähert.
Ein architektonisches Meisterwerk. Sie schreiben aber auch, dass der Dom nichts Anheimelndes, auch nichts Gemütliches hat, sondern entzieht sich jeder Maßstäblichkeit. Er ist rational durchgestaltet und gigantisch. Also insofern, so was Kölsch-Gemütliches hat er nicht.
Nein, er ist ja bei den Kölnern auch nicht unbedingt beliebt. Zumal dann, wenn also das Mobiliar draußen ist und der Dom leer ist, ist das noch eindrucksvoller, dass er eine kalte, aber nicht im negativen Sinne, Pracht auch hat, dass er einen Maßstab hat, der sich über alles hinwegsetzt, der nicht zu vergleichen ist. Das ist genau das, was ihn natürlich auch wieder immun macht gegen diese gemütliche Beanspruchung, auch wenn es im Dom natürlich Veranstaltungen gibt. Denken Sie zum Beispiel an die Messe, die vor dem Saisonbeginn vom 1. FC Köln dort seit 5, 6 Jahren veranstaltet wird, wo er auch als Ort des Schutzes und der Anbetung und der Hilfesuche beansprucht ist.
Dazu gibt es einen schönen Text in Ihrem Buch, 1. FC Dom heißt der. Ja, in Ihrem Buch finden sich einige Texte über den Dom. Das sind auch sehr amüsante kleine Glossen, zum Beispiel über die Rufnummer der Hohen Domkirche. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist ja merkwürdig. Also wenn Sie hier anrufen bei der Dombauverwaltung oder auch beim Kapitel, haben Sie eine Nummer, die heißt 1794. Das ist die Kernnummer und dann kommt der Anschluss. Also zum Beispiel die Dombaumeisterin früher war 300, dann kam eine Null dazwischen. Und dann fiel mir irgendwann mal auf 1794. Das ist ja auch ein ganz markantes Datum in der Weltgeschichte, aber auch in der Domgeschichte, weil die Franzosen 1794 nach Köln kamen und den Dom ja entweiht haben. Sie haben ihn im Grunde, so heißt es, zum Pferdestall heruntergespielt. Und ich habe dann mal bei einem Bekannten, der in der Dombauverwaltung arbeitete, nachgefragt, ob es überhaupt damit etwas auf sich hat. Und es hat sich herausgestellt, dass das durchaus ein kleiner Binnenwitz oder ein Joke war, den sich dort jemand geleistet hat. Da wurde wohl eine neue Telefonnummer gesucht. Das hieß, wir haben die ersten Buchstaben 17 oder 179 und dann hieß es, nimm doch die 4 dazu. Und erst soll das Domkapitel nicht besonders erbaut gewesen sein, aber dann hat man das doch sehr amüsiert quittiert.
Man kann Ihr Buch auch als eine Art Stadtführer lesen. Da gibt es dann viel zu erfahren, zum Beispiel auch natürlich auch über das berühmte Richterfenster im Kölner Dom, das aus über 11.000 bunten Glasquadraten besteht. Kardinal Meissner war das ja viel zu abstrakt. Er wollte etwas Figürliches dort sehen. Es gab da auch einen Streit. Dann hat sich der Dompropst in das Domkapitel durchgesetzt. Aber jetzt erzählen Sie uns, dass schon die hohe Geistlichkeit im Mittelalter die bildlosen, eher deutungsoffeneren Bildfenster vorzogen. Das war mir ganz neu.
Ja, das habe ich damals schon in der FAZ erzählt. Das ist natürlich auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Aber wenn ich so eine Geschichte recherchiert habe, habe ich immer versucht, mich bei möglichst vielen schlauen Leuten kundig zu machen und habe da auch zu meinem eigenen Erstaunen erfahren, dass eben die allerersten Pläne der Verglasung, also der Chorkapellen, so angelegt waren, dass nur die zentrale mittlere mit einem figürlich gestalteten Fenster ausgestattet war und alle anderen im Grunde abstrakt waren. Und das dann aber sehr bald geändert wurde. Auch darüber soll es damals schon einen Streit unter den Geistlichen gegeben haben, wie später offensichtlich zwischen dem Kardinal und dem Dompropst, wobei man ja dazu sagen muss, dass der Dompropst der Hausherr im Dom ist und nicht der Kardinal. Nur deswegen konnte er sich mit dem abstrakten Fenster auch durchsetzen. Und damals, also im 13. Jahrhundert, hatte man unter den hohen Geistlichen die Befürchtung, dass das sozusagen das Vulgare, also das Volkstümliche, eine volkstümliche Ausgestaltung des Domes wäre, die man diesem Hohen Haus damals nicht unbedingt angedeihen lassen wollte. Insofern ist es interessant, dass 700 Jahre später diese Diskussion oder dieser Streit oder diese Frage, die ja auch die Kunst im Christentum eigentlich begleitet, dass die sich noch mal ganz virulent gestellt hat.
Sie werfen aber auch einen durchaus kritischen Blick auf den Dom, wie Sie überhaupt nüchtern auf die Stadt blicken, auch auf die Bausünden rund um den Dom. Da ist die Schatzkammer an der Nordseite der Kathedrale, also der Bahnhofseite des Doms. Die nennen Sie ein Geschwürfel. Warum denn das?
Ich finde, die stimmt in der Proportion nicht. Ich war irgendwie sehr enttäuscht von diesem Bau von außen. Ich finde, er klebt am Dom irgendwie dran. Er ist funktional natürlich wichtig, weil in der Schatzkammer ganz großartige liturgische Instrumente, Kunstwerke, Kelche und so weiter ausgestellt sind. Aber in der Proportion ist er für meine Begriffe deplatziert.
In Köln geht oft der Gemütswert über den Kunstwert. Dafür stehe auch die Kreuzblume vor dem Dom, die legendäre Kreuzblume, die oft Treffpunkt für viele Menschen ist. Wir treffen uns an der Kreuzblume, heißt es dann. Warum geben Sie die als Beispiel dafür an, dass in Köln oft der Gemütswert über den Kunstwert geht?
Es gibt neben der Kreuzblume, die ja vor dem Dom wie so ein separates Exponat steht, auch wie so ein Zeichen, obwohl es ja nur ein Imitat ist von der Domspitze. Es gibt neben der Kreuzblume einen wunderbaren Brunnen, den Taubenbrunnen von Ewald Mattery. Der ist in meinem Buch auch abgebildet. Das ist ein ganz großes Kunstwerk, das sozusagen im Schatten leider dieser Kreuzblume verharrt. Man sieht, wie demonstrativ und plump und unpassend die Kreuzblume da auch diese Westfassade ja in ihrer Proportion störend, dass die Westfassade oder der Dom den Maßstab bricht und einem beeindruckt und einen schier erschlägt, wenn man auf sie zugeht, das wird durch die Kreuzblume eigentlich relativiert. Und durch den Brunnen natürlich nicht. Der Brunnen ist, deswegen wird er auch gerne übersehen, der Brunnen ist sozusagen in den Boden vor dem Dom, relativ weit vor dem Dom, vor diesen Treppenstufen, die ja auch nicht immer da waren, eingelassen und hat genau den Respekt gegenüber der Westfassade, den die Kreuzblume durch ihre pure Positionierung nicht hat.
Ist aber für den Kölner sehr wichtig, der Gemütswert, das ist unser Treffpunkt, da steht sie schon seit 20 Jahren, also bleibt sie da auch 200 Jahre stehen. Für den Gemütswert spricht vielleicht auch, dass die Kölner ihre wichtigsten Köpfe am Dom verewigt haben. Auch das erfahren wir in Ihrem Buch. Dort finden wir in Stein gehauen den Geißbock Hennis natürlich. Ein Dreigestirn ist dort, der Boxer Peter Müller, Dompropst Feldhoff natürlich auch. Wie finden Sie diesen Domschmuck?
Das ist ja relativ diskret und das sind eher chronische Applikaturen, die also von der Geschichte des Doms auf eine andere, eher beiläufige, spielerische, handwerkliche Weise erzählen. Das hat ja nicht diesen demonstrativen Gestus, der etwa durch die Kreuzblume hergestellt wird. Ich glaube, das gehört zur Geschichte einer Dombauhütte, dass man so etwas pflegt und auch weiterträgt. Das ist auch nicht unbedingt für die Ewigkeit. Manches kann man heute auch nicht mehr identifizieren. Da hat dann auch das Wetter oder was auch immer, die Säure, ihren Tribut verlangt. Aber das gehört zur Narration des Doms.
Vieles sehen Sie kritisch. Sie beschreiben auch viele Bausünden in Köln, also nicht nur die Domschatzkammer und die Kreuzblume. Aber Sie können auch richtig schwärmen. Auch das merkt man in einigen Texten, zum Beispiel über das Columba-Museum. Die Kölner Stadtgesellschaft sei durch den Bau des Architekten Peter Zumthor beschenkt worden, schreiben Sie. Und die Stadtverwaltung auch ein wenig beschämt. Warum?
Architekten sagen immer, die Architektur ist dann gut, wenn der Architekt gut ist und der Bauherr. Also der Bauherr trägt zum Gelingen eines Gebäudes maßgeblich bei, indem er Ansprüche formuliert, indem er im Dialog mit dem Architekten sich seine Vorstellungen und seine Wünsche auch klar präzisiert. Es ist ja kein Zufall, das können Sie in der Geschichte des Erzbistums Köln besonders gut sehen, schon im Kirchenbau der 50er Jahre, dass die Kirche sehr viele gute Bauten, nicht nur Kirchen selber, sondern auch Gemeindehäuser und vielleicht auch Krankenhäuser, beauftragt und begleitet hat. Und das gilt in ganz herausragender Weise für das Museum Columba, ursprünglich Diözesanmuseum. Das hat sehr lange gedauert, hat sich aber gelohnt. Es gibt kaum ein Gebäude in Köln, es gibt vielleicht keines, das in den letzten 20 Jahren eröffnet wurde, das architektonisch eine annähernde Bedeutung hätte.
Also ein durchaus gelungener Bau, ein Beispiel, dass man auch modern bauen kann, auch in einer Stadt wie Köln, wo es doch so viele Ecken gibt, die verhunzt sind. Aber es gibt natürlich auch unglaublich viel in Köln zu entdecken. Wunderschön fand ich auch Ihren Text und spannend über die wundersame Reliquienvermehrung in der Kirche St. Ursula, in der goldenen Kammer der Kirche, die man eigentlich unbedingt in Köln gesehen haben muss. In der jetzigen Größe wurde diese Knochenkammer 4 Jahre vor dem Ende des Dreißigjährigen Krieges eingeweiht. Dieses Theater der Knochen, so nennen Sie das in Ihrem Text. Ja, das kann man also durchaus auch in Beziehung zum Grauen des Dreißigjährigen Krieges sehen?
Ja, das ist sicher ein Ort, der auch unter Wert in Köln beachtet wird. Der liegt so ein bisschen abseits, obwohl vom Dom dorthin ist es eigentlich nicht weit. Ich war jetzt gerade in Neapel und muss sagen, etwas, was man sonst vielleicht eher in Neapel vermuten würde als in Köln, also dieses Totengedenken in dieser ganz offenen, offensiven und durch die Knochen und Schädel ja auch erstmal ja, erschreckenden oder ja, schockierenden, würde ich fast sagen, Offenheit und Breite. Ne?
Man kann sich das vorstellen, das steht zum Grauen des Krieges, des 30-jährigen Krieges, dass man dann so ein Memento Mori entwirft, wenn man sich vorstellt, welches Grauen die Pestkatastrophen, die Verwüstung, der 30-jährige Krieg angerichtet hat. Gott und Geld, Glaube und Geschäft. Die Goldene Kammer zeigt auch, wie eng in Köln beides zusammengehört. So endet dann Ihr Text über die Reliquienkammer in St. Ursula. Inwiefern hängen denn Gott und Geld in Köln zusammen?
Na gut, es war natürlich ein großes Geschäft, die Reliquien von St. Ursula in der Welt zu verbreiten und hat einen Glaubenstourismus ja angeleiert und in Gang gesetzt, der ganz immens war. Und insofern war das im Grunde eine tourismuswirtschaftsfördernde Maßnahme, die Reliquien von St. Ursula auf diese Weise bekannt zu machen und auszustellen.
Immer wieder schauen Sie auf ganz besondere Art und Weise die Architektur der Stadt Köln an. Und da gibt es ja auch einige Beispiele, wo Sie ganz entschieden den Kopf schütteln. Wie erklären Sie sich das? Köln scheint da ein besonderes Händchen für architektonischen Unfug zu haben. Da muss man ja nicht nur das blaue, schreckliche Musical-Zelt am Dom anschauen, sondern vieles, vieles mehr, oder?
Ja, ob man das Musical-Zelt überhaupt unter Architektur fasst, ist ja die Frage. Und genau da fängt das Problem an. Das wurde als Provisorium dort installiert. Das hieß für 2-3 Jahre, inzwischen sind es über 20. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Das hat sicher mit dem schnellen Wiederaufbau zu tun, dass danach eigentlich vor allem Lücken zu füllen waren. Es ist aber nicht so, den Eindruck möchte ich dann doch nochmal korrigieren, dass allein das Museum Columba ein herausragendes architektonisches Bau ist. Es gab nach dem Krieg ja dieses wunderbare Museum, Walraff-Richards-Museum, heute Museum für angewandte Kunst von Rudolf Schwarz hier um die Ecke. Und es gibt andere sicher bedeutende einzelne Bauten in Köln. Das heißt immer, das ist ja auch ein schönes Paradox, Köln sei eine Stadt ohne gute Architektur oder mit wenig guter Architektur, aber mit vielen guten Architekten. Also diesen Widerspruch kann man in Köln auch immer wieder studieren. Es gibt natürlich sehr viele schnell hochgezogene Bauten, gerade auch im öffentlichen Raum. Jetzt werden wieder am Rudolfplatz riesige Klötze projektiert, die diesen Platz, der ohnehin schwierig ist, sicher nicht aufwerten werden.
Ihr habt wohl nie aus euren dumpfen Mauern auf Deutschland und Europa rings geblickt. Wie könnte sonst der leere Stolz noch dauern auf solch ein Bruchstück? Ärmlich ausgeflickt, diese Gedichtzeilen von August Wilhelm Schlegel stellen Sie Ihrem Buch voran. Das heißt, diese fragwürdige Kunst des ärmlichen Zusammenflickens, die hat schon eine enorme Tradition auch in Köln, oder?
Ist ein bisschen gemein von mir, muss das natürlich historisch verorten. Das ist eine Gedichtzeile aus dem Jahr 1841, das heißt also genau aus der Zeit, als mit der Vollendung des Doms, mit dem Weiterbau des Doms begonnen wurde. Das bezieht sich natürlich auch auf den Dom und viele dachten, das wird nie was, wenn die das 300 Jahre zu ihrem eigenen Wohlgefallen stehen lassen, warum sollen die das jetzt endlich fertig kriegen? Und es gab ja auch danach, ich denke an Heinrich Böll, immer wieder prominente Autoren, Intellektuelle, die es falsch fanden, den Dom zu verlängern. Enden und es als Hohenzollerngebirge eher, so Böll, eher in seiner ja, falschen oder großen Autorität kritisch sahen. Dieses Flickwerk ist vielleicht eine kölsche Eigenheit, wiewohl man muss auch sehen, dass durch die Kriegszerstörung, wenn man weiß, was für ein großartiges Opernhaus damals noch am Rudolfplatz in Köln bestanden hat, dass vor dem Krieg Köln doch eine sehr architektonisch, auch im Stadtraum sehr gut gestaltete und proportionierte Stadt war. Das sind weitgehend Sünden des Wiederaufbaus und diese, ja, vielleicht von der Hand in den Mund Mentalität hat sich vielleicht immer weiter durchgesetzt und fortgeschrieben.
Gelungene Architektur und Bausünden, da könnten wir jetzt noch lange mit Ihrem Buch in der Hand durch Köln spazieren und zum Beispiel am ältesten christlichen Taufort nördlich der Alpen, am Baptisterium, an der Westseite des Domes verweilen und dazu Ihren Text lesen. Aber das können Sie viel besser selbst tun, indem Sie das wunderbare Buch mit den Texten von Andreas Rossmann kaufen. Nur einen Text, den möchte ich doch noch hervorheben, weil uns Andreas Rossmann hier auch zeigt, was es an eher unbekannten Orten in Köln zu entdecken gibt. Da ist die Emanuelkirche in Stammheim. Was ist denn an dieser Kirche so Besonderes?
Ja, das ist ein kleines, aber sehr besonderes architektonisches Gebilde. Stammheim, das ist schon kurz vor Leverkusen auf der rechten Rheinseite, wer kommt da schon hin, ist eigentlich so eine Siedlung, die nach dem Krieg durch viele Zuwanderer, Menschen, die aus den ehemaligen Ostgebieten nach Köln kamen, also viele Protestanten auch, groß geworden ist. In Stammheim gibt es seit 7, 8 Jahren eine kleine Kirche, die gebaut wurde, nachdem zwei Gemeinden zusammengelegt, die Gemeinde wurde geringer und man hat sich entschieden, die alte Kirche, die in den 60er Jahren sehr zeitgemäß gebaut worden war, abzureißen und einen Wettbewerb auszuschreiben mit ganz wenig Geld für eine neue Kirche aus Holz. Diesen Wettbewerb hat ein sehr renommiertes Berliner Architekturbüro Sauerbruch-Hatten gewonnen und die haben sich ganz große Mühe gegeben, eine kleine aus Holz gebaute Kirche mit auch einem kleinen Campanile vorne an der Straße zu bauen, die in ihrer Intimität und in ihrem Licht und in ihren Proportionen ganz, ganz wunderbar gelungen ist, für weniger als 4 Millionen Euro. Also in einer Zeit, wo man eigentlich nur davon hört, dass Kirchen geschlossen werden, umgenutzt werden, umfunktioniert oder sogar abgerissen werden, ist das irgendwie ein ganz kleines Gegenzeichen. Und das fand ich sehr bemerkenswert.
Vielen Dank, Andreas Rossmann. Das kann nur Köln sein, ein Glossar, so heißt sein Buch. Der langjährige FAZ-Kulturredakteur hat hier seine Texte aus 30 Jahren Berichterstattung über Köln zusammengefasst. Dieses Buch ist auch ein wertvoller Stadtführer, auch ein spannendes Geschichtsbuch, ein ganz anderes Köln-Porträt mit vielen Fotografien von Manfred Wegener. Das Buch ist im Verlag der Buchhandlung Walter König in Köln erschienen. Es hat 280 Seiten, kostet 18 Euro. Dankeschön.
Ich danke.